Hallo und willkommen zur 60. Episode der Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und in dieser Episode geht es um verschiedene Themen und ich möchte auch sagen, dass dass diese Folge sehr spontan entstanden ist. Ursprünglich wollte ich über die zweite Jahreshälfte reden. Ich wollte über die erste Jahreshälfte reden, da die zweite begonnen hat, so rum. Und dann habe ich gedacht, dann blicke ich doch mal auf die erste Jahreshälfte aus Nintendo-Sicht zurück. Und dann kündigte Nintendo aber einfach so aus dem Nichts ein neues Switch-Modell namens Nintendo Switch Lite an. Und ich dachte, cool, dann mache ich also Jahreshälfte und Switch Lite, das passt doch super. Und dann habe ich mit großem Interesse die Ankündigung verfolgt und dann vorbereitet. Und dann sind wieder ein paar Tage vergangen und dann kündigt Nintendo eine Überarbeitung des ursprünglichen Switch-Modells an, auch mit neuer Verpackung und alles. Und dann dachte ich, okay, jetzt haben wir also eine neue Ur-Switch, eine neue Switch Lite und noch die Jahreshälfte, den Jahreshälfte-Rückblick. Habe ich gedacht, gut, dazu mache ich dann doch zumindest mal eine kurze Folge, denn wie ihr seht, ist seit der E3 jetzt doch mehr passiert, als ich ursprünglich gedacht hätte. Und ich weiß auch nicht, warum Nintendo dann jetzt irgendwie das nicht alles auf der E3 rausgehauen hat. Aber ist ja eigentlich auch egal. Ja, wie war das denn jetzt? Also am 10. Juli 2019 kündigt Nintendo aus dem Nichts, wie gesagt, die Nintendo Switch Lite an. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich dabei um ein kompaktes Switch-Modell. Und dieses wird dann in drei Farben erscheinen, und zwar Grau, Gelb und Türkis. Und zwar erhältlich soll das Ganze dann ab dem 20. September sein. Preis wurde nicht genannt, aufgrund von diversen Platzhaltern von Online-Shops oder so. Die letzten Tage kann man dann aber so rund 229 Euro ausgehen, vielleicht ein bisschen weniger. 199 Euro wäre ein richtiger Kampfpreis gewesen, an den glaube ich jetzt leider nicht mehr, da gibt es eigentlich keine Anzeichen. In den USA kostet es halt $199. Da sind aber die Preise immer ohne Steuern angegeben. Deswegen wird das eigentlich dann auch effektiv ein bisschen teurer. Ja, und hier, wie gesagt, hier haben irgendwie alle das jetzt für 229 Euro zum Vorbestellen drin gehabt. Und deswegen bleibe ich jetzt erstmal dabei, dass es dann wohl dieser Preis sein wird. Wie gesagt, das ist ein bisschen schade. Ich hätte mir doch eine größere Preisdifferenz zur Original-Switch gewünscht. Und aber gut, lassen wir mal erstmal die Preisdiskussion sein. Die Switch Lite ist vor allem, wie der Name vermuten lässt, etwas kleiner und kompakter, ein bisschen leichter. Und zwar 91,1 mal 208 mal 13,9 Millimeter. Das ist die Maße. Und bei der normalen Switch waren es 102 mal 239 mal 13,9 Millimeter. Also da ist dann doch schon, da ist in der Länge und Höhe ist dann doch schon einiges weniger jetzt in der Lite. Die Bildschirmdiagonale auch, das ist bei der Lite nur noch 5,5 Zoll statt 6,2 Zoll. Ja, und das Gewicht liegt bei 275 Gramm gegenüber 398 Gramm, wenn man jetzt bei der Original-Switch die Joy-Cons dazu rechnet. Von daher alles ein bisschen leichter und kompakter. Von daher sehr schön, dass das jetzt so möglich ist. Dann sei noch gesagt, dass in der Lite sind Analog-Sticks, Steuerkreuz und halt die anderen Buttons direkt verbaut. Jawohl, man kann links und rechts vom Bildschirm keine Joy-Cons anklemmen, sondern die Lite ist quasi ein reiner Handheld und ist deswegen so ein gefühlter 3DS-Ersatz oder Nachfolger eher, würde ich jetzt mal sagen. Und der Vorteil von dieser fest verbauten Einheit ist, dass wahrscheinlich alles sehr viel robuster und wertiger wirkt, weil es eben dann jetzt ein Gerät ist und da nichts mehr angeklemmt werden muss. Und es ist halt ein Steuerkreuz, ein echtes Steuerkreuz dabei, während bei den Joy-Cons da, wo das Steuerkreuz wäre, eigentlich auch nur Buttons sind, die dann ein Steuerkreuz quasi nachbilden sollen. Und das wird sicherlich den einen oder anderen freuen, der dann jetzt ein echtes Steuerkreuz kriegt, weil gerade für 2D-Spiele hat das dann doch einige Vorteile und das machte dann für mich auch erstmal das Gerät interessant. Dank neuer Chips, also ja, was auch immer, näher spezifiziert wurde das nicht. Es gab wohl einen Shrink oder irgendwie sowas bei den Innereien. Das wird als ein bisschen kleiner, dadurch spart man Akkulaufzeit oder so. Das erheblich, also Nintendo spricht davon, dass man auf der normalen Switch The Legend of Zelda Breath of the Wild rund 3 Stunden spielen kann und bei der Switch sollen es 4 Stunden sein. Also in einem kleineren Gerät, einem kleineren Gehäuse eine Stunde länger Breath of the Wild spielen, das klingt erstmal nicht so schlecht. Ja, und nicht unerwähnt lassen möchte ich noch die limitierte Sonderedition ja, wie heißt denn jetzt die neuen Pokémons von Pokémon, die neuen Elite-Pokémons von Pokémon und Pokémon Shield, Sakian und Samacenta, wie heißen die jetzt auf Deutsch, weiß ich es nicht, sind das die deutschen Namen? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist dann diese Sonderedition, wo übrigens das Spiel nicht enthalten ist, grau, ein helles Grau und die Knöpfe dann blau und magenta. Und auf der Rückseite gibt es dann Illustrationen der beiden genannten Pokémons. Diese Sonderedition erscheint, wie gesagt, dann erscheint, wissen nicht wie gesagt, aber es erscheint zeitgleich mit den Pokémon-Spielen. Oder ein bisschen davor. Ich weiß gar nicht, wann erscheint Pokémon. Oh Gott, schlecht vorbereitet, Thomas. Egal, also am 8. November erscheint auf jeden Fall die Sonderedition. Und wie gesagt, die Spiele sind nicht enthalten, sondern nur eben die Switch in dieser neuen Optik oder Switch Lite in dieser neuen Optik, um das genauer zu sein. Persönlich, ich war jetzt von den Farben jetzt beim ersten Blick kein großer Fan. Also auch gerade dann, als dann die gelbe Switch rausgeholt wurde, das sah für mich teilweise aus wie ein unfertiger Prototyp, so auf den ersten Blick. Das hat auch die Vorfreude so ein bisschen gedämpft. Das habe ich nicht verstanden. Wahrscheinlich würde ich zur Türkisen eher tendieren. Am besten gefällt mir tatsächlich die Pokémon Edition mit dem Grau und den bunten Knöpfen. Die anderen sind, wie gesagt, die haben dann entweder Türkisgrau oder Gelb, aber dann sind die Knöpfe weiß. Sieht irgendwie auch okay aus. Also man gewöhnt sich dran, sage ich jetzt mal. Ja, also umso länger man sich das anschaut, umso besser gefällt es einem. Verstehe ich nicht, warum um das Display noch so ein großer Rand gibt. Ja, da hätte man dann auch ein größeres Display verbauen können und dafür weniger Rand. Müssen wir mal gucken. Warum dann die Vorfreude doch nicht so groß war, wie erwartet oder wie erhofft, das hatte dann letztendlich damit zu tun, dass es halt einen großen Kritikpunkt gibt. Und das ist definitiv der Hauptkritikpunkt, und zwar: Man kann mit der Switch Lite, man kann die Switch Lite nicht am TV anschließen. Ja, also da wollte Nintendo wohl dem Originalmodell keine so große Konkurrenz machen. Aber letztendlich ist ja der Name Switch. Also das Alleinstellungsmerkmal ist das Switchen, also dass man wechseln kann zwischen TV- und Handheld-Modus. Und genau diese Kernfunktion bietet dieses neue Switch-Modell nicht mehr an. Kennt man ja von Nintendo, siehe 3DS, wo dann später ein 2DS irgendwie dazu kam. Ich finde es aber irgendwie, dass Nintendo hier eine Chance vertan hat. Also ich finde es auch echt unnötig, das dann so künstlich zu kastrieren. Weil zumindest, dass man, wenn man HDMI-Kabel anschließt, irgendwie, dass man dann das Bild überträgt. Also das wäre das Mindeste doch gewesen, was das Ding gebraucht hätte. So, dann hätte jeder selber entscheiden können, will ich die kleine Switch, auch wenn es ein fester Handheld ist, den ich immerhin ans TV anschließen kann, oder will ich die große, wo ich auch noch Joy-Cons dran packen kann und was weiß ich nicht alles. So hat man das kleine Modell kastriert quasi und finde ich schade, weil ich glaube tatsächlich wäre für mich die Switch Lite mit TV-Funktion die perfekte Switch gewesen. Also das, weil mir gefällt das Konzept, weil ich finde die Switch schon groß für ein Handheld, also ich nehme die auch nie mit, sondern wenn ich sie als Handheld benutze, dann meistens nur in der Wohnung. Jetzt so eine kleine Switch, die ich dann auch wirklich im Rucksack oder so besser reinpacken kann, das würde mir doch gefallen. Und wenn ich dann noch den TV, die an den TV anschließen könnte, Dann hätte ich das Beste aus allen Welten, aus beiden Welten. Ich eine mobile Switch, ja, ein kleines mobiles Gerät und gleichzeitig noch für den Fernseher etwas. Das wäre schön gewesen. Und tatsächlich hätte mich dann auch nicht gestört, dass, wie gesagt, die Bedienelemente fest dran getackert sind. Ja, wie gesagt, das wär toll gewesen. So jetzt als so reines Handheld ohne TV-Funktion, bin ich nicht der große Fan davon. Ich meine, reine Handheld-Spieler, die freuen sich natürlich, dass sie jetzt endlich ein passendes Modell inklusive Steuerkreuz bekommen. Ja, es gibt bestimmt genug Spieler, die die Switch auch fast nur im Handheld-Modus spielen. Also für die ist es auch sicherlich ein interessantes Modell. Ich glaube, auch in Japan wird das Ding sicher gut abgehen. Letztendlich ist es halt so, dass da jeder für sich selber entscheiden muss, ob die Nachteile, also ob die Vorteile die Nachteile überwiegen. Ich finde es auch schade, dass offensichtlich am Display nichts gemacht wurde, also die Helligkeit wurde nicht erhöht und auch spiegelt das wohl immer noch, genauso wie bei der Ur-Switch. Deswegen ist das für draußen im Sommer gerade auch immer noch nicht geeignet. Da fehlt einfach Leuchtkraft und ein bisschen Entspiegelung wäre ganz gut gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass Nintendo da nichts dran gemacht hat. Also die ersten Berichte, die erwähnen das halt nicht. Und ich glaube, wenn das jetzt entspiegelt wäre und alles, dann hätte das Nintendo auch in der Präsentation irgendwie gesagt. Aufgrund der Mängel kann ich es erstmal nicht komplett empfehlen. Ich müsste es auch mal testen, denn ich finde es schon durchaus als Zweitgerät möglicherweise interessant. Denn wenn ich mir dran denke, wer Nintendo Online-Abo hat, der kann die Cloud-Saves nutzen und dann könnte man eventuell die Switch Lite als Zweitgerät benutzen, indem ich dann einfach dann meine Speicherstände per Cloud hin und her schiebe und dann auch unterwegs auf meine Spiele spielen kann und dann daheim wieder am Fernseher mit der U-Switch. Also das ist tatsächlich noch so ein Gedanke, den ich habe und den ich vielleicht auch weiterverfolge. Damals zur Uni oder so hätte ich das direkt gemacht, wenn ich das gut gefunden, im Reisegepäck irgendwie immer eine Switch zu haben. Ja, allerdings müsste es auch möglich sein, dass man ohne Cloud Saves im WLAN oder so innerhalb von ein paar Klicks seine, zumindest die Speicherstände synchron halten kann. Dann war das so, die Switch Lite, dann habe ich gedacht, okay, das ist die große Neuerung und mit dem mehr Akku dank neues Innenleben ist das doch eine schöne Sache. Ja, und dann hat Nintendo gedacht, dann habe ich aber trotzdem so gedacht, was ist eigentlich, wenn man das neue Innenleben in die Switch, in das Original-Switch-Modell packen würde, was wäre denn dann los? Und scheinbar hat Nintendo auch diesen Gedanken verfolgt, denn eine Woche später hat dann Nintendo einfach ein neues Switch-Modell angekündigt und das dann das ursprüngliche Launch-Switch-Modell ersetzen soll. Das soll ab August erhältlich sein und dann nach und nach einfach leise, heimlich still und leise quasi die normale oder die Ur-Switch ersetzen. Ja, kriegt auch eine neue Verpackung, damit man das erkennt. Also die neue Verpackung, das ist so eine rote und früher war es ja so eher weiß. Ja, und letztendlich ist Nintendo schlicht günstiger, nur einen Chip zu produzieren und dann halt in die Lite und in die normale Switch zu packen. Ja, und da die Switch eben einen größeren Akku hat und dann diesen stromsparenden Chip bekommt, ändert sich gewaltig was an der Akkulaufzeit. Also im Prinzip haben wir uns jetzt eine Woche lang gefreut, dass die Switch Lite eine Stunde mehr Akku hat. Ja, und dann kommt einfach jetzt die neue Switch daher und da sind jetzt wieder die Angaben von Nintendo die sagen, dass in der neuen Switch man, wenn man Breath of the Wild spielt, sogar auf 5,5 Stunden Akkulaufzeit kommt, statt 4 Stunden wie bei der Lite oder 3 Stunden wie beim ursprünglichen Modell und das ist dann schon wieder sehr beachtlich, ne? Also insgesamt sagt auch Nintendo, dass die Akkulaufzeit so im Schnitt 4,5 bis 9 Stunden dauern soll, je nachdem, was man spielt. Bei der Original-Switch hatten sie 2,5 bis 6,5 Stunden angegeben, wobei, wie gesagt, die 6,5 Stunden oder so hat man ja auch nur erreicht, wenn man irgendwie 2D-Indies oder so spielt. Aber trotzdem, der Sprung in der Akkulaufzeit ist deutlich. Sonst wurde nichts geändert in dieser Revision. Die wird auch nicht eigens vermarktet, sondern wie gesagt heimlich still und leise ersetzt. Also es ist keine Pro-Variante oder sowas. Ja, deswegen bleibt wahrscheinlich auch das Joy-Con-Drift-Problem bestehen. Und das ist dann auch wieder schade. Also ich hoffe, dass Nintendo was am Joy-Con-Design irgendwie ändert, damit die Drift-Problematik eingedämmt wird, beziehungsweise nicht mehr so vorkommt. Aber allein fehlt mir aktuell noch der Glaube daran. Ja, wie eben gesagt, eine rote Verpackung, Umverpackung hat das, hat die neue Switch. Und die Modellnummer ist auch eine neue, nämlich HAC-00101. Und das alte Modell war HAC-001. Preis bleibt gleich und ja, da wird sich der eine oder andere vielleicht jetzt fragen, der viel unterwegs ist, ob er dann nicht lieber seine Switch verkauft und dann die neue Switch holt. Und dann einfach mehr, deutlich bessere Akkulaufzeit bekommt. Und das ist also, das kann tatsächlich, also ich meine, 2 bis 3 Stunden mehr Akkulaufzeit, das kann für Handheld-Gamer, die mit der Größe der normalen Switch zufrieden sind, vielleicht sogar echt ein Wechselgrund sein. Ja, letztendlich müssen wir erstmal die ersten Tests abwarten, ob diese theoretischen Werte auch sich bewahrheiten. Sollte das der Fall sein, dann ist das für mich eine große Änderung. Und ja, und wie gesagt, und ich stand dann da und habe mich echt gefragt, wie so Nintendo Mitte Juli innerhalb von einer Woche quasi 2 neue Modelle ankündigt. Ja, denn zumindest die Lite hätten sie auch auf der E3 präsentieren können. Aber hey, dadurch habe ich jetzt mitten im Sommer einen Aufhänger für diese Podcast-Folge und ja. Das ist eine gute Sache. Ich warte tatsächlich ab. Ich versuche beide Modelle für den Podcast hier zu kriegen, um dann sie auch mal zu testen, weil interessiert mich schon. Und ich bin einer der Joy-Con-Drift-Geplagten und ja, vielleicht macht es dann auch mal Sinn, das mein Urmodell zu ersetzen. Ja, klar, ich kann es reparieren lassen. Ich glaube, das kostet Geld, ich weiß es gar nicht. Ja. Oder ich hole jetzt eine mit mehr Akku oder die kleinere oder beide oder keine Ahnung. Ihr werdet das auf jeden Fall hier erleben. Ja, gut, also das sind jetzt die Hardware-News, die haben wir jetzt abgehakt. Was habe ich jetzt noch zu sagen? Meine Enttäuschung über die erste Jahreshälfte, die habe ich vielleicht schon mal erwähnt. Dafür ist klar, die zweite Jahreshälfte, die ist pickepacke voll. Und trotzdem möchte ich jetzt die Zeit mal nutzen, um über ein paar Spiele zu sprechen, die ich im ersten Halbjahr gespielt habe. Ich habe die jetzt nicht alle durchgespielt oder so, aber zumindest lang genug gespielt, um da irgendwie so einen Ersteindruck zu haben. Und dann sind mir doch ein paar Sachen hängen geblieben. Und klar, ich werde am Ende des Jahres das Spielejahr nochmal Revue passieren lassen und wahrscheinlich in der ersten Januarwoche dann wieder ein 2019 durchgespielt Folge machen. Und ja, und das ist jetzt ja so ein Teaser, Vorschau oder irgendwie sowas. Ich möchte einfach auch jetzt noch ein bisschen die Folge strecken quasi, damit das jetzt nicht irgendwie nach 20 Minuten vorbei ist. Und ja, was war in diesem Jahr? Der 3DS hat einer der letzten Titel bekommen, Mario und Luigi Abenteuer Bowser und Bowser Juniors Reise. Schönes Remake. Das war ja ein sehr beliebter DS-Titel, hat jetzt eine Story-Erweiterung bekommen. Ja, das sieht halt aus wie die anderen Remakes. Wer die Serie Mario und Luigi mag, der kann hier bedenkenlos zugreifen. Ich mag die Serie tatsächlich und ich finde es auch jetzt irgendwie klasse, dass jetzt fast die gesamte Reihe, ich glaube bis auf ein Spiel, für den 3DS erhältlich ist. Ich finde es halt fraglich, warum das nur für den 3DS erhältlich ist, weil zumindest, also das letzte Remake, das hätten sie auch für die Switch machen können. Und eigentlich das davor auch. Und eigentlich hätten sie jedes dieser Remakes für die Switch irgendwie machen können. Das hätte sich doch deutlich besser verkauft, als jetzt so ein 3DS zu bedienen, der eh schon totgeritten ist. Und bin ich mal sehr auf die Verkaufszahlen auch gespannt, ob sich da die Strategie ja, ob sich die Strategie, ja, ob sie funktioniert letztendlich. Deswegen springe ich jetzt auch direkt weiter zu Switch. New Super Mario Bros. Bros. U Deluxe. Das hatte ich mir im Januar gekauft, durchgespielt. Das Wii U Original war 2012 einer der Gründe tatsächlich, warum ich überhaupt wieder mit dem Gaming angefangen habe. Denn ich wollte damals endlich mal Mario in HD spielen. Bekam ich, ich habe es gemocht. Das Ding ist ein gutes 2D Jump'n'Run, wahrscheinlich das beste New Super Mario Bros. Spiel. Am Artstil kann man sich ein bisschen stören, der ein oder andere. Da gibt's schönere. Aber ja, mir hat's trotzdem gefallen. Ich meine, Mario Maker 2 kam jetzt auch noch. Das ist dann, das spielt dann wenigstens noch mit den alten Retro-Optiken noch mit rein. Überhaupt ist Super Mario Maker 2 für mich eines der Highlights von der ersten Hälfte letztendlich, weil es auch alles besser macht als der Vorgänger. Viele neue Möglichkeiten, man kann Schrägen bauen, Schalter bauen. Ich mag den Mario 3D World Skin sehr gerne. Ich feiere den Story-Modus, muss ich sagen, auch wenn der so rudimentär ist, wo ja einfach nur gesagt wird, pass mal auf, bau mal das Schloss hier wieder auf. Und dann muss man halt Missionen machen und verdient dann dafür Geld und dann kann man das Schloss wieder erweitern. Und ja, so eine sehr banale Story wurde da erzählt, die mir aber tatsächlich gereicht hat, um mich am Spielen zu lassen, halten, also um mich motiviert ja, zu lassen. Und ja, ich find's gut. Ich fand auch echt ein paar Levels also anspruchsvoll für Nintendo letztendlich. Klingt es böse oder böser als es ist, aber die User-Level, die waren ja eh immer krass teilweise vom Schwierigkeitsgrad her. Jetzt fand ich auch ein paar dabei, wo ich dachte, oh, gut. Also interessant, dass Nintendo die jetzt gebaut hat, weil ich so das Gefühl hatte, in einem normalen New Super Mario Bros. Hätten sie diese Levels nicht eingebaut. Und deswegen hat mir das gefallen. Ich bin nicht so der Bautyp, ich spiele mehr tatsächlich. Aber ich habe jetzt bei dem Spiel eben auch als Spieler mehr Spaß gehabt und nicht nur als Bauer. Und deswegen, cooles Style. Also, ja, jetzt ist aber auch das dahin, dass ich irgendwie halbwegs chronologisch vorgehe, ne? Jetzt bin ich ja einmal spontan von Juni New Super Mario Bros. Direkt auf den Juni, nee, vom Januar auf den Juni gesprungen. Naja. Gut, ist halt so. Was habe ich noch gehabt? Sega Ages Outrun habe ich gespielt. Das ist ein Spiel, das habe ich früher als Kind in der Spielhalle gespielt, beziehungsweise so eine Freizeitpark. Da gab es auf einmal einen Outrun-Automaten und haben uns da reingesetzt. Fand ich toll, obwohl ich da so schlecht in dem Spiel bin. Weil da letztendlich immer, ich kriege immer ein Timeout letztendlich. Weil, ja, egal, so zwischendurch spiele ich das halt immer noch mal. Mit dem Automaten, das war aber auch cool. Das war so ein Rennfahrersitz mit Lenkrad und hat man da reingesetzt, man hat sich richtig cool gefühlt. Das waren noch Zeiten, gibt's ja heute jetzt hier nicht mehr so. Dann war noch, was habe ich noch? Sega Ages Reihe habe ich ja noch irgendwie Sega Ages Alex Kidd in Miracle World gespielt. Das fand ich furchtbar, das Spiel. Da war ich echt froh, als das endlich mal durchgespielt war. Obwohl es dann so Abschnitte gab mit Hubschrauber, Motorrad und sowas. Ich mag irgendwie das grundsätzliche Gameplay irgendwie nicht. Diese Jump'n'Run-Mechanik. Irgendwie, das gefällt mir alles so nicht richtig. Mit der Faust zu schlagen, ja. Es hat einfach nicht gekickt. Auch, dass man beim Bossgegner immer Schere, Stein, Papier spielen muss, um die zu besiegen. Irgendwie ein seltsames Spiel. Also wenn das die Antwort auf Mario damals sein sollte, dann weiß ich, warum ich Nintendo-Kind wurde und kein Sega-Kind. Besser gefallen hat mir dann aber immerhin die Umsetzung Sega Ages Virtua Racing. Das ist ein tolles Spiel. Das sieht in HD ist klasse aus, so scharf wie noch nie. Das hat mir echt Spaß gemacht. Und das ist letztendlich mit den ganzen Verbesserungen von dem Port die beste Version, die es von diesem Spiel bisher gegeben hat. Von daher prima. Tja, was haben wir noch? Yoshi's Crafted World. Das ist für mich ein tolles Spiel. Also toll ist vielleicht zu viel gesagt. Ein gutes Yoshi-Spiel, finde ich tatsächlich. Interessante neue Mechaniken. Und dass man quasi jetzt in den 3D-Raum die Eier verschießt. Die ist nicht zu anspruchsvoll, aber immer noch diese gute Laune. gute Laune, das gute Laune-Gefühl, was da immer so rüberkommt bei dieser Reihe. Und es ist alles bunt, nette Musik. Ohne Stress kann man die Levels meistern. Wenn man will, ganz viele Sammelaufgaben meistern. Ich glaube, gefühlt hat mir optisch Yoshi's Woolly World besser gefallen. Aber Crafted World finde ich ein sehr gelungenes Spiel, sehr gelungene Fortsetzung. Habe ich gerne gespielt und auch gerne durchgespielt, auch wenn es erst nicht so lang ist. Gefällt mir. Mit Wargroove bekam Advance Wars noch einen geistigen Nachfolger, quasi. Jetzt halt im Fantasy-Setting, integrierter Level-Editor. Habe ich gar nicht so viel gespielt, meine ich, oder? Habe ich das durchgespielt? Ich weiß es schon gar nicht mehr, ist schon so lange her. Trotzdem großartiges Rundenstrategiespiel. Ich müsste das mal wieder ausgraben, ob ich das jetzt durchgespielt hat oder nicht. Ich habe mich so lange drauf gefreut, das wird der ein oder andere wissen, der den Podcast jetzt länger gehört hat. Aber was ich definitiv lange gespielt habe, ist Tetris 99. Für mich einer der Überraschungshits diesen Jahres und sogar kostenlos. Und also wenn man den Switch Online Service hat, hey, Tetris im Multiplayer und dann als Battle Royale mit 99 Spielern. Das klingt verrückt und es macht richtig Spaß. Und ich habe das echt doch einige Stunden gespielt. Sogar mehr als nur ein paar Stunden. Also ich glaube, länger als manches Vollpreisspiel habe ich das echt gespielt. Ich habe, glaube ich, nur so bis Platz 7 immer so geschafft. Aber ich habe dann nochmal probiert und nochmal probiert und nochmal probiert. Dann, ich habe auch ein ganzes Wochenende mal immer mal wieder zwischendurch gespielt, um diesen Splatoon-Skin zu erspielen. Das war letztes Wochenende war das doch. Letztes Wochenende war das. Ja, dann noch ein Highlight für mich ist Blaster Master Zero 2. Es war so eine tolle Ankündigung, dass einfach der Nachfolger eines meiner Lieblings-Switch-Indie-Spiele angekündigt wurde. Und der war dann sogar sofort verfügbar. Ja, tolle Fortsetzung. Wer den ersten mochte, wird es mögen. Wer Metroidvanias mag, der wird es auch mögen. Ich mag diese Mischung aus Ballern und Erkunden. Alles dieser Retro-Pixel-Optik. Das ist ein schönes Ding gewesen. Castlevania Anniversary Collection, die habe ich durchgespielt. Da sind Castlevania für den NES, Castlevania 2 für den NES, das hat mir nicht so gefallen, Castlevania 3 für den NES, Super Castlevania 4 für den Super Nintendo, Castlevania The Adventure für den Game Boy, das war eins meiner ersten eigenen Spiele, auf jeden Fall mein erstes eigenes Castlevania, habe ich damals auch durchgespielt, obwohl die Steuerung manchmal so hakelig ist und die Sprünge so dermaßen gut timen muss, das hat doch schon keinen Spaß gemacht damals, aber irgendwie hat man es dann doch durchgespielt. Castlevania 2 für den Game Boy, Castlevania Bloodlines für Mega Drive und Kid Dracula zum ersten Mal bei uns. Sie sind alle da drin erhalten, wie gesagt, ich habe sie alle durchgespielt. Ah, schöne Collection. Also wirklich, da ist auch noch ein E-Book dabei, so ein bisschen wie ein Artbook, ein paar Hintergrundinfos. Man kann alles dann noch in 16:9, 4:3, mit Scanlines oder ohne spielen, verschiedene Rahmen noch auswählen. Zwischenspeichern ist möglich, das ist vielleicht zumindest für das Gameboy-Spiel auch eher zwingend notwendig, damit man da jetzt nicht total frustriert ist. Gute Sache. Also das war echt eine schöne Collection, muss ich sagen. Ja, nicht so schön war dagegen Wonderboy Returns Remix. Das sieht aus wie ein altes Handyspiel. Spielerisch fand ich das ganz, 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 ganz schlimm. Steuerung ist nicht gut gelungen. Keine Ahnung, ob das beim Original auch so war. Wie gesagt, habe hier Sega-Spiele damals ja nicht gespielt. Man läuft von links nach rechts, wirft eine Axt, Gegner besiegen. Manchmal ist das mit der Kamera ein bisschen doof oder zu schnell, zu langsam, was weiß ich. Ja, mit dem Skateboard fahren ist fast noch schlimmer als das Laufen. Ja, also ich bin froh, dass die Serie sich nachher zu Metroidvania irgendwie gemausert hat, weil ab dann hat sie mir jetzt Spaß gemacht. Aber das erste Ding hier nicht. Und ich bin echt froh, dass ich das dank Goldguthaben irgendwie für 1-2 Euro nur gekauft habe. Aber selbst das bereue ich irgendwie, weil ich denke, ja, das Goldguthaben, das hätte ich aber in andere Spiele irgendwie noch rein stecken können. Also das ist für mich echt eine große Enttäuschung von diesem Jahr. Ja, und dann, was haben wir noch? Ja, wenn ich sage, dass Super Mario Maker 2 echt ein Highlight war, dann gibt es aber noch ein großes Highlight für mich von der ersten Jahreshälfte und das ist Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda. Was für ein Titel. Ich kam am Anfang mit diesem Spiel nicht parat, weil da bin ich irgendwie, es ist ein Rhythmusspiel, ich bin anscheinend zu unmusikalisch, man kann ja entweder im Beat schlagen oder sich bewegen, überall sind Gegner und ich bin eigentlich ständig gestorben und ich habe gedacht, das ist also jetzt gar nichts für mich, da habe ich 25 Euro für nichts ausgegeben, aber mit der Zeit, weil ich fand den Soundtrack halt so gut, das sind alles Remixe, und da habe ich mich da reingefuchst. Und irgendwann hab sogar ich ein Rhythmusgefühl entwickelt und dann klickte es und dann kickte es und dann suchtete ich das Spiel durch. Ich mag diese Optik, diese 2D Pixel-Optik. Ich liebe die Remixe von den beliebten Zelda-Musikstücken. Auch wenn auf einmal eine E-Gitarre da ansetzt, das finde ich einfach traumhaft. Das ist brachial, das ist eine tolle Mischung, die ich so noch nie gehört habe. Und im Prinzip waren das am Ende top investierte 25 Euro. Da das Spiel zufallsgenerierte Welt bietet, kann man es auch immer wieder mal spielen. Ja, und allein wegen dem Soundtrack lohnt es sich. Und ja, spätestens, wenn das mal irgendwann im Sale ist, sollte das jeder mitnehmen. Das ist für mich tatsächlich ein Top-10-Kandidat für dieses Jahr. Also ich habe das richtig genossen. Ich meine, ich bin auch Zelda-Fan, aber das Ding habe ich richtig genossen. Also ich muss auch sagen, so schlecht ich letztendlich eigentlich die erste Jahreshälfte fand. Weil von Nintendo, jetzt mal von Nintendo selber, was kam denn da? Da kam New Super Mario Bros. U Deluxe. Das ist ein Port von Wii U-Spiel. Dann war das Yoshi. Und das Super Mario Maker 2. Und dann packe ich, das waren die drei großen Spiele quasi von diesem Jahr. Und ja, und davon waren halt nur zwei neue dabei. Und die waren auch, und alle drei dieser Spiele sind Jump'n'Runs und alle drei dieser Spiele sind sogar 2D-Jump'n'Runs. Wo ich dachte, ja gut, das ist ein bisschen suboptimale Genrevielfalt, würde ich jetzt mal sagen. Und dann haben es die kleinen Spiele ein bisschen rausgeritten. Also wie eben Cadence of Hyrule, was für mich ein großartiges Spiel ist. Oder jetzt von anderen Herstellern, das Wargroove auch, oder eben das Blaster Master Zero oder eben Tetris 99. Also diese Mischung hat dann nachher dann, die Gesamtmischung hat dann doch dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, ja, so schlecht war das dann unterm Strich nicht. Ich hätte halt von Nintendo mehr erhofft. Also ich habe es, glaube im letzten Jahr, ja, ich vergleiche es mit dem letzten Halbjahr vom 2018, da hatte ich auch nur Smash und Pokémon. Und wer das nicht mochte, der hat auch ein Problem gehabt. Der Rest waren auch nur, gab das ja einen Port, ich weiß es gar nicht. Und deswegen konnte ich damit gut leben. Und wenn ich dann jetzt dran denke, was denn noch alles in diesem Jahr kommt, also das Astral Chain, das Link's Awakening, dann Dragon Quest, auch wenn es von Square Enix kommt, ist ja mal egal, Luigi's Mansion, neues Pokémon. Also das sind schon ein paar Sachen dabei, wo ich dann denke, meine Güte. Also wenn ich es noch, irgendwie Square Enix bringt ja auch noch hier von Tokyo RPG Factory auch noch ein Spiel. Und ja, hier das Demon's X Machina kommt ja auch noch. Das Marvel Ultimate Alliance 3. Also wirklich die zweite Jahreshälfte, die ist verrückt. Ich würde es mir echt ein bisschen wünschen, dass Nintendo mal irgendwann anfangen würde. Und ich wünsche mir, dass Nintendo irgendwann das mal hinkriegt, so ein Jahr ein bisschen besser zu planen. So ein bisschen alles mehr entzerren. Und weil jetzt alles in der zweiten Jahreshälfte ist auch irgendwie doof, hätte ich mal ein paar Spiele gerne in der ersten Jahreshälfte gewünscht, damit man mal so einen soliden Fluss hat durch das ganze Jahr und es kommt irgendwie immer was. Weil jetzt gehen auch ein paar Spiele, gehen jetzt sicherlich im Herbst auch unter. Ich denke da so eben an sowas wie Demon's Ex Machina oder vielleicht sogar Astral Chain oder sowas, dass die dann zermalmt werden im Herbst. Ja, und das wäre schade. Ja, aber ansonsten bin ich zufrieden. Insgesamt bin ich tatsächlich irgendwie zufrieden. Und das wird ein tolles Spielejahr. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich werde es weiter begleiten. Und ja, ich denke mal, das soll es ja erstmal gewesen sein. Kurz und schmerzlos, sage ich jetzt mal, die meisten Themen jetzt abgefrühstückt, die seit der E3 jetzt so passiert sind. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.